Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen noch einmal mit einem Wort befassen, das der erhöhte Herr, unser Herr Jesus Christus, an die Gemeinde zu Philadelphia gerichtet hat. Oder Philadelphia, sagen wir, vielleicht geläufiger. Wir gehen dabei jetzt nicht auf den geschichtlichen Hintergrund der Entstehung dieser Stadt, die sich in der heutigen Türkei befand und immer noch befindet unter einem anderen Namen, auch nicht mit der Entstehung ihres Namens. Entscheidend ist, dass sich in dieser Stadt Menschen befanden, die durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, Vergebung ihrer Sünden und Gewissheit ihres ewigen Heils empfangen hatten. An sie wendet sich der Herr in seinem Schreiben. Es geht uns auch nicht um eine ausführliche Auslegung dieses sogenannten Sendschreibens. Wir wollen uns einfach auf die eine Aussage in Vers 11 konzentrieren. Und da lesen wir: Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Damit verbunden ist die Aussage in Vers 8, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Philadelphia gehört zu den 2 von 7 Gemeinden, für die der Herr in seinen Sendschreiben keinen einzigen Tadel, sondern nur Lob bereithält. Sie wird dazu ermahnt und ermutigt, an dem festzuhalten, was ihr von Gott in Christus geschenkt worden war, was sie also hatte, was sie besaß. Halte, was du hast, so heißt es hier, dass niemand deine Krone nehme. Es ist ein Wort, das nicht nur damals für diese Ortsgemeinde von großer Bedeutung war, sondern auch für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten, besonders auch in unserer Zeit, die ja zunehmend antichristlich orientiert ist. Und wir fragen uns zunächst, was hatte denn diese Gemeinde Lobenswertes aufzuweisen? Das Erste, was uns in Vers 8 mitgeteilt wird, ist, dass sie eine kleine Kraft hatte. Du hast eine kleine Kraft. Was ist damit gemeint? Nun, abgesehen davon, dass diese Gemeinde, wie die Gemeinden in der ersten Zeit der Christenheit ja insgesamt, dass diese Gemeinde keine Megagemeinde war, die zahlenmäßig imponieren konnte, mit großen, prunkvollen Versammlungsgebäuden ausgestattet. Mal abgesehen davon, hatte diese Gemeinde offensichtlich nur geringe Wirkungsmöglichkeiten in der damaligen Gesellschaft. Sie konnte also nicht konkurrieren mit der großen Kraft von Intelligenz, von Reichtum und Schönheit, eindrucksvollen Fähigkeiten des Hellenismus, das heißt des Griechentums. Sie konnte und wollte auch nicht in dem Konzert der Großen ihrer Zeit mitspielen. Im Mittelpunkt ihrer Lehre und ihres Lebens stand nicht der Mensch mit seinem imposanten äußeren Erscheinungsbild und seinen großartigen Leistungen, sondern der verachtete, gekreuzigte Heiland, der gekommen war, um Sünder selig zu machen. Und daran galt es festzuhalten. Eine kleine Kraft zu bewahren. Immer dann, wenn man die Gemeinde Jesu salonfähig machen will, um eine große Kraft in unserer Gesellschaft darzustellen, dann kann das im Grunde genommen nur auf Kosten der Wahrheit geschehen. Einheit um jeden Preis, da sagt die Gemeinde Jesu ein klares, entschiedenes Nein dazu. Ein falsches Verständnis von Toleranz, in dem man alle Religionen als gleichwertig nebeneinander akzeptiert, ist für Gemeinde Jesu nicht akzeptabel. Sie zwingt niemanden mit Gewalt, das müssen wir allerdings sagen, sie zwingt niemanden mit Gewalt, zum christlichen Glauben überzutreten. Und wo das in der Vergangenheit geschehen ist, leider auch, das müssen wir zugeben, da kam es zu einer von Gott niemals gewollten Christianisierung, also nicht zum lebendigen Glauben der Einzelnen, sondern zu einer Christianisierung unter einem Deckmantel des christlichen Glaubens verbarg sich dann doch ganz tief das finstere Heidentum. Das war nicht echt, so wie es auch niemals ein wirklich echt christliches Europa gegeben hat. Das zeigt sich ja in unserer Zeit. Da wird das deutlich, da wird das offenbar, dass es niemals wirklich echt gewesen ist, dass die Gemeinde Jesu immer nur eine kleine Schar war, die keinen großen Einfluss gehabt hat auf unser gesellschaftliches Leben, auf politische oder sonstige Entwicklungen. Die Gemeinde Jesu zwingt also niemanden, sich zu Christus zu bekehren oder das sogenannte Christentum anzunehmen. Im Gegenteil, sie respektiert, sie liebt und achtet den andersdenkenden und andersgläubigen Menschen. Aber sie hält fest an der alleinigen Wahrheit des Evangeliums. Ich denke, das ist einfach zu unterscheiden. Ja? Auf der einen Seite respektieren wir Menschen, wir achten sie, die zu einer anderen Religion gehören oder sonst irgendeiner anderen Ideologie zuneigen. Wir achten sie, wir respektieren sie, aber wir bleiben dabei. Es gibt nur eine Wahrheit, eine absolute Wahrheit, und das ist die des Evangeliums. Dieser Standpunkt allerdings macht uns zu Außenseitern in unserer Gesellschaft. Und das geschieht mehr und mehr. Da spüren wir schon etwas davon. Und macht uns auch zur Zielscheibe von Geringschätzung, von Feindschaft, von Seiten der christuslosen Welt. Auch von der staatlichen Gesetzgebung lässt sich die Gemeinde Jesu nicht vorschreiben, was sie zu lehren und wie sie ihr Leben zu gestalten hat. Sie weiß sich darin einzig und allein dem Wort Gottes verpflichtet und nicht dem herrschenden Zeitgeist. Als zur Zeit von Gottfried Daniel Krommacher der König und sein Ministerium gewisse gemeindliche Ordnungen verändern wollten. Da ging der stärkste Widerstand gegen die vorgesehene Neuordnung von der reformierten Gemeinde in Elberfeld und von Krommacher aus. Er vermerkte damals: Ich bin seiner Majestät untertänigster Untertan in allen Dingen, welche das leibliche Leben betreffen. Will aber der König in die kirchlichen und geistlichen Angelegenheiten gebietend eingreifen, so ist er mir ein Gegenstand des tiefsten Abscheus. Das waren starke Worte. Ich bin ein fröhlicher Christ und liebe mein Leben und unseren König, aber ich kann niemals Kompromisse eingehen, wenn es um meinen Herrn Jesus Christus geht. Das sagt ein Pastor aus Bhutan, einem von Buddhisten beherrschten Land, Südasien, an der Grenze zu Indien befindet sich dieses Land. Dieser Pastor war bereits 17 Mal, stand er vor Gericht. Gemeinde Jesu lässt sich nicht beirren. In ihrer kleinen Kraft weiß sie sich allein dem Wort Gottes verpflichtet. Das ist also das Erste, was wir festhalten wollen. Diese Gemeinde Philadelphia hatte eine kleine Kraft und hatte offensichtlich die Bereitschaft, auch diesen Weg weiterzugehen. Da sind wir also bei der zweiten geistlichen Segnung, die die Gemeinde Jesu in Philadelphia besaß. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt. Im Kampf des Glaubens hat die Gemeinde nichts anderes als das Alte Testament und das von den Aposteln überlieferte Wort Gottes. Daran hielt sie fest und darauf stützte sie sich. Das war ihr Trost und ihre Zuversicht. Und wir wollen das immer wieder auch so betonen. Lassen wir uns das Wort Gottes rauben, so haben wir nichts mehr, woran sich unser Glaube halten kann. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Unser Herr selbst wehrte sich mit Gottes Wort gegen die listigen Anläufer des Satans. Es steht geschrieben. Das war seine Waffe. Es steht geschrieben. Und Paulus bezeugt vor dem Statthalter Felix: Ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten, das heißt im gesamten Alten Testament. Manche im evangelikalen Lager, ich spreche vom evangelikalen Lager und nicht von den Liberalen, bei denen das sowieso seit vielen Jahrzehnten kein Thema ist, die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, das haben sie längst über Bord geworfen. Ich spreche einmal von den Evangelikalen, die sich immer noch in der Vergangenheit zur Heiligen Schrift als glaubwürdigen Zeugen der Wahrheit erhalten haben. Manche haben inzwischen der Bibelkritik, wenn auch nur gemäßigter Bibelkritik, das Herz geöffnet, um sich von den sogenannten christlichen Fundamentalisten abzugrenzen, sagte ein bekannter Evangelikaler: Pietisten glauben an Jesus Christus und christliche Fundamentalisten sowohl an Jesus Christus als auch an die Bibel. Also die einen glauben nur an Christus, und das ist auch richtig so, das meinte dieser Mann, und die anderen glauben an Christus und auch an die Bibel. Und damit reißt er Christus und die Bibel, reißt er auseinander. In einem Interview meinte neulich ein bekannter christlicher Leiter: Gott braucht nicht meine ärmliche Verteidigung. Und er wandte sich dabei gegen ein Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit und Fehlerlosigkeit der Heiligen Schrift. Natürlich braucht Gott und sein Wort nicht unsere armselige Verteidigung, das ist klar. Und doch bekennen wir uns zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, zur Fehlerlosigkeit der Heiligen Schrift, so wie sie ursprünglich gegeben worden ist von Gott. Wir bekennen uns ja auch zum Absolutheitsanspruch unseres Herrn Jesus Christus. Wir brauchen diesen Absolutheitsanspruch nicht zu verteidigen. Aber wir bekennen uns dazu. Und Paulus bekannte sich zur Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes, und zwar des ganzen Alten Testamentes. Gesetz und die Propheten, ist das gesamte Alte Testament mit gemeint. Er bekannte sich dazu. Er hatte also ein klares Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit des Alten Testamentes. Das war keine Verteidigung des Wortes Gottes, keine, und erst recht nicht eine armselige Verteidigung des Wortes Gottes, sondern das war ein klares Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Spurgeon schrieb damals schon: Das heilige Wort hat mehr Kritik erduldet als irgendeine allgemein anerkannte Lehre der Philosophie oder Wissenschaft, und es hat jede Feuerprobe überstanden. Und dann zitierte einen Theologen seiner Zeit: Wenn die, welche das Wort Gottes jetzt angreifen, gestorben sind, werden ihre Leichenpredigten durch dieses Buch gehalten werden. Und weiter, Spurgeon, wenn dieses Buch nicht unfehlbar ist, wo sollen wir dann Unfehlbarkeit finden? Wir haben den Papst aufgegeben, denn er hat sich oft und schrecklich geirrt, und wir werden nicht an seiner Stelle eine Horde kleiner Päpste, die frisch von der Universität kommen, zur Herrschaft erheben. Sind diese Kritiker der Schrift unfehlbar? Ist es sicher, dass unsere Bibel nicht recht hat, aber dass die Kritiker recht haben müssen? Denkende Menschen, so sagt er, suchen nach einer festen Glaubensgrundlage. Es ist kein Vergnügen, immer auf dem Meer zu sein. Irgendwann möchten wir gerne an Land gehen und festen Boden unter den Füßen haben. Aber wo finden wir das? Wir haben einen Fels der Wahrheit, der nicht wankt, auf den wir bauen und trauen können. Unsere unfehlbare Grundlage ist das, es steht geschrieben. Die Bibel, die ganze Bibel und nichts als die Bibel ist unser Bekenntnis. Sie allein ist unser Maßstab. Soweit Spurgeon. Ihr Lieben, nichts darf für uns über Gottes Wort stehen. Nicht die Tradition, nicht die Meinung und Erkenntnis eines Menschen, nicht unsere eigene Meinung, nicht irgendein Lehrsystem, nicht die herrschende Meinung vieler in unserem Volk. Oberste Autorität ist und hat für die Gemeinde Jesu die Bibel, das Wort Gottes. Und im Zentrum das Wort vom gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Das ist das Zentrum dessen, was die Heilige Schrift lehrt. Von Anfang bis zum Ende zieht sich diese Botschaft wie ein roter Faden hindurch. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und der Herr Jesus hat sein Blut am Kreuz für uns vergossen, zur Vergebung unserer Sünden. Er hat uns mit dem Vater im Himmel versöhnt und, wie wir gehört haben aus dem Epheserbrief, auch untereinander versöhnt. Wir sind versöhnt untereinander durch das Blut Jesu. Er hat Frieden gemacht, nicht nur mit unserem himmlischen Vater, sondern auch untereinander. In diesem Sendschreiben finden wir noch ein anderes Wort, nämlich das Wort vom Harren auf mich. Luther hat übersetzt mit, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Andere Übersetzung, weil du mein Wort vom Harren auf mich, auf mein Wiederkommen, auf meine Wiederkunft bewahrt hast. Will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Wer also das Heil für diese Welt nicht in innerweltlichen Entwicklungen erwartet, sondern vom Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, der bleibt auch bewahrt in der Stunde der Versuchung. Er wird kein Opfer der Verführung. Das ist ganz wichtig. Dieses Wort hat die Gemeinde zu Philadelphia bewahrt. Das Wort vom Kreuz und auch das Wort von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Das ist also das Zweite. Du hast mein Wort bewahrt. Und das Dritte, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Philadelphia hält fest an dem einen Namen, in dem alles Heil für uns beschlossen liegt, an dem Namen Jesus. Schon in der ersten Gemeinde war dieser Name der jüdischen geistlichen Obrigkeit ein Ärgernis und man verbot den Aposteln, in diesem Namen zu reden und diesen Namen zu verkündigen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Nachdem der Lahme an der schönen Pforte des Tempels geheilt worden war durch die Kraft Gottes, fragten sie die Apostel, in welch einer Kraft habt ihr das getan oder in welch einem Namen? Und da merken wir, der Name Jesu, das sind nicht nur Buchstaben aneinandergereiht, sondern das ist die Kraft Gottes, das ist Evangelium. In diesem Namen werden sich beugen alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Dieser Name bedeutet Herrlichkeit, Macht, Größe, Kraft. Mit diesem Namen wollten sie nichts zu tun haben. Und es ist wichtig, dass auch wir nicht nur allgemein von Gott reden. Und das tut man ja in unserer Zeit sehr gerne. Man spricht von Gott, um damit nicht die anderen Religionen auszugrenzen und sie in irgendeiner Weise zu verletzen. Aber man spricht dann wenig von Jesus. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Und zwar von dem Jesus, der uns erkauft hat mit seinem Blut, der leiblich von den Toten auferstanden ist und der jetzt in diesem Augenblick zur Rechten Gottes, unseres himmlischen Vaters, sitzt und regiert. Diesen Jesus meinen wir. Und sein Name ist für uns Programm. Sein Name ist für uns Programm. In ihm, in diesem Namen, haben wir das ganze Heil, das Gott uns geschenkt hat. Also nicht der Name eines Menschen, nicht der Name irgendeiner Bewegung, nicht der Name irgendeiner Gemeinde, einer christlichen Gemeinde oder Organisation, sondern allein und ausschließlich der Name Jesu ist es, in dem alles Heil für Zeit und Ewigkeit liegt. Das wollen wir uns merken, ja? Das sind also die drei Stücke, die unser Herr in der Gemeinde zu Philadelphia lobend herausstellt. Sie gilt es festzuhalten, halte, was du hast, so mahnt und ermutigt der erhöhte Herr die Gläubigen in Philadelphia, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Sei weiterhin bereit, eine kleine Kraft zu sein, ohne großen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die politischen Entwicklungen und dergleichen. Halte fest an meinem Wort, besonders am Wort vom Kreuz und an dem Wort von der Wiederkunft des Herrn, und halte fest am Namen Jesu. Sprich nicht nur allgemein von Gott, das können die anderen Religionen auch. Sprich von Jesus. Da, wo wir die Möglichkeit haben, Zeugnis zu geben, dann sollten wir den Namen Jesus gebrauchen. Und wenn es möglich ist, ja, wenn wir Gelegenheit dazu haben, auch deutlich machen, was der Herr Jesus für uns ist, was er uns bedeutet und was er für uns getan hat. Nicht nur allgemein von Gott reden, ne? Das kommt viel zu kurz. Und ist gerade auch in unserer Zeit sehr wichtig, dass wir den Namen Jesus immer wieder ins Zentrum hineinstellen. Und wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Ja? Wir sprechen auch vom Vater, von unserem himmlischen Vater, seiner großen Liebe zu uns Sündern, der bereit war, den Sohn für uns hinzugeben. Aber ihn erkennen wir durch Jesus. Wer mich sieht, sagt der Herr Jesus, der sieht den Vater. Und wer den Herrn Jesus leugnet als den Sohn Gottes, der leugnet damit den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht, so sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Ganz wichtig, wir merken, ne, wie entscheidend, wichtig und bedeutsam das ist, gerade auch in unserer Zeit, in der wir uns befinden. Ne? Das haben wir vor Jahren schon gesagt und darauf hingewiesen, dass es kommen wird. Und jetzt rückt es mehr und mehr näher. Der Widerstand gegen all das, was mit dem Evangelium, mit der Botschaft vom Kreuz, vom Herrn Jesus Christus zu tun hat. Also halte, was du hast. Das heißt doch, dass der Satan alles daran setzte, damals, und das geschieht auch heute noch, dieser Gemeinde den großen Schatz zu entreißen, den sie besaß. Die Gemeinde damals erfuhr einen ganz besonderen Widerstand von Seiten der Judenschaft, die hier als Synagoge des Satans bezeichnet wird. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Sie leugneten die Messianität unseres Herrn Jesus Christus. Die Juden hielten ihn für einen falschen Messias und nicht für den Heiligen Gottes und den wahrhaftigen Gott. Also an Anfechtungen fehlte es dieser Gemeinde nicht. vom Martyrium, in dem Sinne, dass Menschen um Jesu willen dort ihr Leben lassen mussten, lesen wir hier nichts, das lesen wir an anderer Stelle. In einem der anderen Sendschreiben, also hier nicht. Aber es gab Anfechtungen, es gab Verfolgungsleiden, es gab Hass und Feindschaft, besonders von Seiten der Judenschaft. Auch von innen, denn unser Herz will von Natur aus immer den Irrweg. Das ist wichtig, dass wir das einfach zugeben vor Gott. Wenn der Herr seine Hand nicht darüber hält, über dein Herz und mein Herz, dann gehen wir alle in die Irre. Dann werden auch wir alle nach Rom pilgern, ob wir wollen oder nicht. Der antichristliche Geist wird uns diesen Weg führen. Denn von Natur aus ist dein Herz und mein Herz durchaus katholisch. Was das Wesen angeht, unseres Denkens über Gott und über den Menschen, sind wir durchaus katholisch. Dass wir es nicht mehr sind, Gott sei Lob und Dank, das haben wir der Gnade Gottes zu verdanken, der uns die Augen geöffnet hat für das, was das Wesen des Menschen ausmacht von Natur aus, dass er nämlich total und völlig verdorben ist von Natur aus, im Blick auf die Dinge, die Gott betreffen und was Gott angeht und sein Wesen geoffenbart in Jesus Christus, unserem Herrn. Aber von Natur aus, und die Natur haben wir immer noch in uns, wollen wir immer den Irrweg. Und der Weg dem Lamme nach, dem Herrn Jesus Christus nach, ist immer ein Weg der Selbstverleugnung. Das heißt also, dass wir uns als solche betrachten, immer wieder aufs Neue, die dem alten Menschen nach, der eigenen Natur nach, mitgekreuzigt sind. Als der Herr Jesus starb, starben wir mit ihm, der alten Natur nach. Diese Stellung immer wieder zu beziehen, bewahrt uns davor, unserer alten Natur Raum zu geben und in ihren Weg zu gehen. Es gibt Anfechtungen von außen, es gibt Anfechtungen von innen, von unserer sündhaften Natur. Und deshalb ist diese Ermahnung sehr, sehr wichtig. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also solche Versuchungen, solche Anfechtungen galt es zu überwinden und den großen Segen Gottes festzuhalten und sich nicht den Siegeskranz, das ist mit Krone gemeint, ja, ist ein Bild aus dem Altertum, das war auch in Philadelphia sehr bekannt, aus der Welt des Sportes. Es geht um diesen Siegeskranz, der auf die Gemeinde in der Herrlichkeit wartet und darum, dass man sich diesen Siegeskranz eben nicht nehmen lässt. Dass niemand deine Krone nehme. Wir wissen um die Christenverfolgung in Saudi-Arabien. Jede Berührung mit dem christlichen Glauben ist dort strengstens verboten. Ich las von einem Mann namens Al-Fadi, einem hingegebenen Moslem, dem man beigebracht hatte, dass Christen korrupt und unmoralisch seien, bis er selbst welche kennenlernte, echte Christen. Also wer sich da zum christlichen Glauben bekennt, ist wirklich echt, ja. Und sie erzählten, so heißt es, von ihrem Glauben an Jesus und hörten ihm zu. Durch ihr Zeugnis und das Werben des Heiligen Geistes fand er schließlich zum Glauben. Seine Familie war außer sich, und bis heute muss er sich vor seinem Bruder verstecken. Was ich gefunden habe, sagt Al-Fadi, ist zu kostbar, um es wegen der Verfolgung wieder aufzugeben. Das ist doch die Frage auch an uns. Und ich hoffe, dass wir das bejahen können. Wenigstens jetzt, in dieser Zeit, bejahen können. Dass es keinen größeren Schatz für uns gibt, als das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, als sein Wort, als den Namen Jesus, dass es keinen größeren Schatz für uns gibt. Und dass wir diesen Schatz durch Gottes Gnade nicht aufgeben wollen. Daran festhalten. Die Bereitschaft, eine kleine Kraft zu sein, das Bewahren des Wortes Gottes, das Bekenntnis zum Namen Jesu, das alles ist zu kostbar, zu wertvoll, um es aufzugeben. Darum halte, was du hast. Halte, was du hast. Und das gilt eben nicht nur für Philadelphia, sondern das gilt auch für uns. Wir wollen zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir dieses Festhalten nur vermögen in der Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus und der Kraft seines Heiligen Geistes. Anders ist es nicht möglich. Sollte es zu einer ernsthaften Verfolgung in unserem Lande kommen, wir sind nicht in der Lage, aus uns heraus einen guten Weg zu gehen und das festzuhalten, wovon wir gehört haben. Wir sind von uns aus nicht in der Lage dazu. Ich lese zurzeit die Lebensgeschichte von John Knox, dem schottischen Reformatoren. Und die Zeiten dort waren sehr bewegt und je nachdem, wie gerade welcher König oder welche Königin auf dem Thron saß, hatte die römisch-katholische Kirche die Oberhand oder aber, je nachdem, die Protestanten, die reformatorische Bewegung in Schottland. Immer wieder stellte sich heraus, dass zu Zeiten der Verfolgung durch die römisch-katholische Kirche bis aufs Blut, ja, viele haben dort den Märtyrertod erleiden müssen, die sich zum Evangelium hielten, dass in dieser Zeit viele dann bereit waren, doch den äußeren Schein zu bewahren, in die Messe zu gehen, daran teilzuhaben, um der Verfolgung zu entgehen. Ja. Die verleugneten die Wahrheit des Wortes Gottes, weil sie die Verfolgung nicht ertragen konnten. In solchen Zeiten kann man schwach werden. Oder aber es stellt sich gar heraus, dass der Glaube auch in guten Zeiten gar nicht echt war. Und darum brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, die Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Da geht es hier nicht um Durchhalteparolen, ja? Sondern es geht vielmehr darum, damit zu rechnen, dass der Herr Jesus Christus uns festhält. Wenn er uns nicht festhält, dann können wir nicht festhalten an dem, was hier der größte Schatz ist für Zeit und Ewigkeit. Paulus schreibt an Timotheus, bewahre das dir anvertraute Gut. Wie? Wie soll er das bewahren? Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Durch die Kraft Gottes, die in uns wohnt. An anderer Stelle schreibt er ihm, sei stark durch die Gnade unseres Herrn. Sei stark durch die Gnade unseres Herrn. Anders geht es nicht. Ja? Wenn er uns nicht Gnade schenkt, wenn dein Heiliger Geist unsere Herzen nicht erleuchtet und erfüllt, wenn der Herr Jesus Christus nicht selbst auf den Plan tritt, können wir nicht festhalten. Er muss es tun. In ihm haben wir dieses Festhalten, was uns an geistlichen Gütern in Christus zuteil geworden ist. Wir sind nicht auf uns selbst gestellt. Und das ist am Ende noch einmal für uns eine frohe Botschaft. Wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt. Wir gehen auch nicht als Helden in solche Zeiten hinein, sondern als solche, die völlig abhängig sind von unserem Herrn Jesus Christus und von seiner Bewahrung. Der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Darauf können wir uns verlassen. Und darum können und werden wir durch Gottes Gnade festhalten. Unter diesem Vorzeichen wollen wir also die Ermahnung in diesem Wort uns zu Herzen nehmen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken auch für dieses Wort der Ermahnung und der Ermutigung. Hab Dank für den großen Schatz deines Wortes, deines Namens, Herr Jesus. Hab Dank für all das, was uns in dir geschenkt ist, auch für die Bereitschaft, keine großen Dinge in dieser Zeit und Welt im Blick auf irgendwelche Veränderungen anzustreben, sondern uns damit zufrieden zu geben, dass wir eine kleine Kraft haben. Aber doch die Kraft des Heiligen Geistes, um bei dir zu bleiben und festzuhalten an dem, was du uns geschenkt hast. Hab herzlichen Dank, dass wir mit dir rechnen dürfen. Segne deine Gemeinde in der Verfolgung in aller Welt, wo es auch immer sein mag. Stärke sie im Glauben an dich. Gib, dass sie nicht weich werden in all ihren Trübsalen. Und lass nichts, aber auch gar nichts über ihr Vermögen gehen. Amen.